der Geburt eines Kindes, der Tod eines lieben Menschen oder einem Unfall. Ich teile mein Leben irgendwie auch in ein Vorher und ein Nachher, vor einem Unfall und nach einem Unfall, weil der Unfall mein Leben doch recht verändert hat. Aber der Tag, wo mein Leben am meisten verändert hat, ist der Tag, wo ich gesagt habe, Jesus, da ist mein Leben. Ich gebe es dir. Mach aus dem Leben, was du willst. Auch wenn ich das damals vor 37 Jahren nicht annähernd gecheckt habe, was für eine riesige Veränderung das mit sich bringt. Sie hat sie mit sich gebracht. Aber heute geht es mir eigentlich um mehr als eine persönliche Veränderung. Es geht mir um eine Veränderung, wo die persönliche Veränderung erst auch machbar macht. Positiv Veränderung. Veränderung, die im Universum geschehen ist. Es ist die Grundlage von jeder positiven Veränderung. Ich werde zuerst etwas über die allumfassende Veränderung sagen und ihre Auswirkungen. Dann schauen wir uns an, was das für uns ganz persönlich bedeutet und was unser Anteil daran ist. Dann werden wir noch ein paar Hindernisse kurz anschauen. Und ich werde dann abschließen mit dem Wie. Wie transformiere ich diese Veränderung in mein Leben hinein? Irgendwie geht das nicht zurecht, hä? Ist ein kleines Zeichen. Also einfach die nächste Folie. Ich beginne mit dem Tod und der Auswirkung wo das, und der Auferstehung, die das auf uns hat. Im Römer 6,10 lesen wir, mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Und im Kolosser 2,14, Christus hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Daran haben wir ja gedacht, an Karfreitag. Aber heute ist ja Ostern. Heute feiern wir ja die Auferstehung. Ohne die Auferstehung wäre der Tod von Jesus nicht das, was er ist. Der Paulus hat sogar gesagt im 1. Korinther 15,17, wenn Christus aber nicht auferstanden ist, dann ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Somit macht Auferstehung den grundlegenden Unterschied. Wenn nämlich Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles das, was er erklärt hat, eine leere Ideologie geblieben. Gut gemeint, aber ohne Auswirkungen. Oder so wie es die Hoffnung für alle übersetzt, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Die Auferstehung macht also den Riesenunterschied. Und die Auferstehung ist auch die beste Beglaubigung, dass Jesus der ist, der er gesagt hat, dass er sei. Und als der hat er sich ja in den letzten 2000 Jahren immer wieder mächtig bewiesen. Zwischen Sterben und Auferstehung war Jesus am Tod unterstellt. Wir lesen da, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter, bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinaufgestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Und in Offenbarung 1,18 lesen wir, Christus spricht, ich war tot, siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich stelle mir vor, wie Jesus abgestiegen ist ins Reich der Toten. 3 Tage war er am Tod unterstellt. Da gibt es ganze Studien, wo er da war. Ich finde das gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Tag gekommen ist, wo er gesagt hat, so, es reicht. Teufel, jetzt gibst du mir die Schlüssel. Jetzt wendet sich das Blatt. Ich glaube, dass der Find sehr erstaunt war, dass sich das Blatt eben wirklich plötzlich gewendet hat. Wir lesen im 1. Korinther 2,18, 8. dass die Herrscher dieser Welt nicht erkannten, wer Jesus war, sonst hätten sie ihn, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Also der Feind hat gemeint, jetzt hat er gesiegt, jetzt ist Jesus tot, jetzt kann er machen. Aber das ist nicht so gewesen, er hat sich recht getuscht, er hat Rechnung ohne Gott gemacht. Gott hat gerade dadurch herrlich triumphiert. In Kolosser 2,15 heißt es, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich als Besiegte zur Schau gestellt und sie im Triumphzug mitgeführt. Ihr könnt euch sicher auch noch an den Geschichtsunterricht erinnern. Im alten Rom war ein Triumphzug ein feierlicher Einzug von einem siegreichen Feldherr und seinen Soldaten. Er wurde begleitet von Musikern, die gesungen und gespielt haben, die den Sieg proklamiert haben. Es sind Blumen auf den Weg geworfen worden. Es hat Weihrauchduft gegeben im Tempel. Alles zur Ehrung von dem Sieger. Die Soldaten sind genauso geehrt worden. Sie sind im Siegeszug dabei gewesen. Für sie hat das bedeutet Beförderung, Wohlstand, ein sicheres Leben. Für die Besiegten hingegen war es ein Schmand und ein Schmach gewesen. Sie sind völlig entmachtet worden. Fast nackt und gefesselt hat man sie hinter dem Triumphzug mitgezogen. Sie haben keine Waffen mehr gehabt. Alles ist ihnen weggenommen worden. Sie sind total demütig gewesen und vom Volk verspottet. Und das Bild verwendet der Paulus, wenn er vom Sieg von Jesus redet. Und das Allergewaltigste lesen wir dann im 2. Korinther 2,14. Und mit dem kommen wir auch zum zweiten Punkt, was das für uns persönlich bedeutet. Was unser persönlicher Anteil daran ist. Dort heisst es nämlich im 2. Korinther 2,14, steht schwarz auf weiß. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen. Also weil wir mit Jesus verbunden sind, sind wir in dem Triumphzug mit dabei. Und zwar auf der Siegerseite. Der Triumph ist unser Triumph. Der Sieg gilt uns. Wir sind Teilhaber, Nutznießer von dem Sieg, den Jesus für uns errungen hat. Als Gottes Kinder spielen wir jetzt in einer ganz anderen Liga. Wenn Gott auf unserer Seite ist und wir auf Gottes Seite, was kann denn uns noch passieren? Paulus sagt im Römer 8,31, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Wer kann wider uns sein? Die ganze Macht der Finsternis, die könnte sich aufmachen, aber die haben kein Brot, weil der Sieg von Jesus kann nicht mehr angefochten werden. Für uns ist es vielleicht nicht unbedingt ein Sieg, wie wir ihn uns vorstellen. Nämlich nur im Vers vorher steht, seinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Der Paulus hat ja seinen Glauben auch mit dem Tod bezahlt. Wie viele Christen heute auch. Und trotzdem sind sie alles mehr als Überwinder und Sieger. Wahrer Sieg bedeutet eben nicht, dass alles immer so ring und einfach geht. Wahrer Sieg heisst nicht, dass die Umstände so sind, wie wir uns das vorstellen. Wahrer Sieg ist, dass wir in diesen vielleicht widrigen Umständen triumphieren und siegreich sind. Wahrer Sieg ist, dass wir in diesen Umständen an Jesus festhalten und sagen, ich lebe für dich, egal was. Der Paulus hat es so ausgedrückt. Mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Apostelgeschichte 20,4. Ich persönlich merke immer wieder, mein grösster Kampf ist nicht unbedingt gegen den Teufel. Mein grösster Kampf ist gegen mein eigenes Fleisch, mein eigenes Ego, meine schlechten Gedanken, meine Sorgen, mein Stolz, meine Ängste, was auch immer. Leider wird uns in der Bibel nirgends ein bequemes Leben verheißen. Leider. Aber es wird verheißen, dass Gott gut für uns sorgt. Dass wir keine Angst haben müssen. weil er bei uns ist und weil er alles im Griff hat. Sieg bedeutet eben nicht, dass alles immer so läuft, wie wir es gerne haben. Aber Sieg heisst, dass wir in dem stark bleiben. Dass wir die Reaktion auf Negatives können selber bestimmen können. Dass wir uns nicht von Umständen diktieren lassen, sondern dass wir da drin stark sind. Ihr könnt sicher mit mir einig, dass der Paulus uns vorgelebt hat, was ein siegreiches Leben ist oder das Leben im Sieg, oder? 5-mal ist er von den Juden ausgepeitscht worden. 3-mal von den Römern mit Stück geschlagen. 1-mal hat man ihn gesteinigt, bis man gemeint hat, er ist tot. 3-mal hat er Schiffsbruch erlebt und ist tagelang auf dem Wasser getrieben. Auf seinen vielen Reisen, schreibt er, hat er gewusst, was es heisst, verfolgt zu werden. Hunger, Kälte, allein sein. Das hat der Paulus Hut noch erlebt. Tönt nicht unbedingt nach Sieg, oder? Und ich glaube, der Paulus hat sich auch nicht unbedingt danach gefühlt, das alles auf sich zu nehmen, um das Evangelium zu verkünden. Und trotzdem hat er es gemacht, weil er eben ein Sieger ist, weil er eben überwunden hat, weil er am Willen Gottes viel mehr hat wollen gehorchen als seine eigenen Gefühle. Wo steht denn eigentlich geschrieben, dass wir immer auf unsere Gefühle hören sollen und ihnen folgen? Nehmen wir zum Beispiel Angst. Im Siegleben heisst nicht unbedingt keine Angst mehr haben. Im Siegleben heisst etwas trotz Angst zu machen. Die Angst zu überwinden. Im Siegleben heisst, dass wir unser eigenes Leben nicht so wahnsinnig wichtig nehmen, wenn wir uns bewusst sind, dass ein ewiges Leben weitergeht. Der Paulus hat das gemacht, weil er gewusst hat, dass alles, was er macht, da nicht enden wird. Er hat auch gewusst, dass der Feind nicht mehr eine Macht über ihn hat, dass alles, was in seinem Leben passiert, an Gott vorbei muss und von Gott abgesegnet ist. Er hat gewusst, dass Jesus der Herr von seinem Leben ist. Und dass Jesus sein Leben gut im Griff hat. Und auch wir leben unter Gottes Herrschaft. Vorausgesetzt natürlich, wir haben ihm ganz bewusst die Herrschaft übergeben. Und was auch immer in unserem Leben passiert, es muss zuerst an Gott vorbei und als gut befunden werden. Was Gott zulässt, in seiner Weisheit und in seiner Güte, das ist nicht da, um uns zu schädigen, sondern um uns näher an ihn bringen, um uns zu verändern. Wir sehen im Beispiel von Petrus, dass Gott alles im Griff hat. Dass der Teufel mit seinen Kindern, mit Gottes Kindern, nicht einfach machen kann, was er will. Jesus hat nämlich vor seinem bevorstehenden Tod gesagt zum Petrus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Lukas 22, 32. Mit anderen Worten, der Teufel muss zuerst Gott fragen, um Erlaubnis bitten. Er hat sich erbeten. Und wenn Gott Erlaubnis gibt, dass wir geschüttelt werden, dann ist Jesus da und betet für uns, dass wir unseren Glauben, der liebevolle Gott, nicht verlieren. Jesus geht mit uns durch alle Schwierigkeiten durch. Sein erklärtes Ziel ist nicht unbedingt, dass wir ein einfaches Leben haben, sondern dass wir ein reiches Leben haben und die Umstände siegreich sein können. Als dritten Punkt schauen wir uns ein paar Hindernisse kurz an. Es ist ja leider nicht so, dass der Teufel gar keine Macht mehr hat. Es gibt verschiedene Arten, wo er Einfluss auf unser Leben nehmen kann. Als erstes sind natürlich das unsere Gedanken. Was wir denken, das tut natürlich schlussendlich auch bestimmen, wie wir fühlen, wie wir handeln und wie wir leben. Was wir denken, ist sehr stark beeinflusst von Augen und Ohren. Da müssen wir gut aufpassen, was wir uns anschauen, was wir uns anhören. Noch wichtiger ist auch das, was wir reden. Und Jesus hat gesagt, das, was aus dem Maul kommt, das macht den Mensch unrein. Darum ist es ganz wichtig, was wir über uns selber oder über andere aussprechen. Achten wir darauf, dass wir gute Worte brauchen. Das Zweite ist unser Glaube. Der wird natürlich gefüttert von dem, was wir sehen oder hören. Nehmen wir das Beispiel von den 12 Kundschaften. Sie alle haben die genau gleichen Verheißungen gehabt. Auf sie nämlich. Aber 10 von diesen 12 haben sich total einschüchtern lassen von den Gegnern. Sie haben sich selber als Ameisen gesehen und den Gegner als Riesen. Sie haben ihn nicht mehr auf Gott geschaut. Alle haben eigentlich das Gleiche gesehen und gehört, aber die Wertung war verschieden. Und das hat einen grossen Unterschied gemacht. Glauben wir am Feind? Sehen wir uns selber wie Ameisen oder Heuschrecken? Oder schauen wir auf Gott? Unser mächtige, starke Gott, der uns zur Seite steht. Da ist die Frage, welche Lüge vom Feind glauben wir immer wieder? Wo stecken wir ein, weil wir diesen Lügen glauben und nicht in dem Sieg glauben, wo Jesus uns verheißen hat? Jesus hat gesagt, die Wahrheit macht uns frei. Es ist ja so, das Wissen allein von der Wahrheit macht uns noch nicht wirklich frei. Ich kann wissen, dass eine Tür offen ist, aber wenn ich nicht durch die Tür durchgehe, bin ich gleich noch nicht frei. Es ist also die Anwendung von der Wahrheit, die wirklich frei macht. Und der heutige Morgen soll dazu dienen, dass wir uns alle wieder mal die Wahrheiten vor Augen führen und sie dann auch anwenden. Das muss halt jeder selber. Es gibt natürlich keine grössere Wahrheit als das Wort Gottes. Jesus hat ja auch mit dem gekämpft, als er in der Wüste vom Feind versucht worden ist. Hat er gesagt, es steht geschrieben. Zu beachten ist, dass auch der Feind die Bibel zitiert hat. Es ist also wichtig, dass man die Bibel ganz gut kennt und den Zusammenhang betrachtet vom Wort. Die Bibel kennen ist eins, das Nachleben ist das andere. Im siegreich zu sein, müssen wir natürlich nach Gottes Spielregeln kämpfen. Sünde, also nicht so leben, wie Gott es vorgesehen hat, das gibt dem Feind Anrecht in unser Leben. Dazu gehört zum Beispiel auch Unvergebung. Es wird ja auch in dem Gleichnis vom Schalksknecht sehr deutlich. Der, der nicht vergeben hat, der ist im Kerker gelandet. Ein weiteres göttliches Prinzip ist, dass wir in verbindlicher Gemeinschaft miteinander leben. Die Bibel kennt keine Einzelkämpfe. Gott hat uns einander gegeben, dass wir einander ergänzen, ermutigen, stärken, den Rücken decken, gut positiv herausfordern, einander anspornen, heisst es auch in der Bibel. Ein Holzscheit, der allein ist, bewirkt nur wenig Hitz und verlöscht bald. Wir brauchen einander, das Feuer Gottes da im Wallis hell brennt. Schlechtes Reden, andere richten, besser wissen, negatives kritisieren, nein, etc. Die Liste der Sachen, die Gott nicht so gefallen, ist lang. Muss ich gar nicht darüber reden, das wissen wir selber. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder vor Augen halten. Jesus hat einen hohen Preis gezahlt, dass wir anders leben. Sprich, dass wir geheiligt sind. Dass sein Wesen in uns durchdringen kann. Verharren wir doch nicht die alten Verhaltensmuster, sondern lassen uns von ihm neu machen. Der Paulus beendet das 15. Kapitel vom 1. Korinther, wo es um eben die Auferstehung geht, mit dem Satz: Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. 1. Korinther 15, 56. Sich unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn einzusetzen, das bringt nur etwas, wenn wir uns wirklich sicher sind, das ist nicht vergeben. Es ist nicht vergeblich. Und ist das nicht extrem anstrengend und mühsam? Das ist es tatsächlich, wenn wir das aus eigener Kraft machen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wie transformieren wir diesen Sieg in unser Leben? Wie leben wir so ein siegreiches Leben? Und ich lese ein wunderschönes Gebet von Paulus. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Epheser 19 und 20. Und im Römer 8 lesen wir, 8, 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Verstehen wir? Paulus redet von einer übermässig grossen Kraft, die in uns wirksam ist. Die genau gleiche, dieselbe heisst die genau gleiche. Das heisst nicht ein bisschen weniger oder ein bisschen anders. Es heisst dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Oder der Geist dessen, der Jesus lebendig gemacht hat. Der Geist, wo Jesus gesagt hat, komm, steh auf, leb wieder. Der Geist lebt in uns. Also manchmal muss ich mir das wieder mal so vor Augen führen. Und es tut gut, wenn wir uns das immer wieder mal vor Augen führen. Was für ein Geist lebt eigentlich in uns? Hey, wessen Kinder sind wir eigentlich? Ist das irgendwie so ein schwächlicher, ängstlicher, bedrückter Geist? Oder ist das ein Überwindergeist? Ein Siegergeist? Die Frage ist einfach, wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist in uns? Darf er uns korrigieren, verändern, neu machen, über uns selber auswachsen lassen, uns beflügeln? Ich wünsche mir, dass die Leute um mich herum etwas spüren von dem Heiligen Geist, der in mir lebt. Etwas merken von dem Geist Gottes, der in mir lebt. Ich wünsche mir, dass wenn ich unter Druck komme, dass da nicht Tina rauskommt, sondern das Wesen vom Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist mich mehr und mehr verändern kann. Ich wünsche mir für Jesus, dass wir als seine Kinder ihm die Ehre bringen, so zu leben, wie er selber gelebt hat, dass wir ihn widerspiegeln können. Das geht nur, wenn wir dem wunderbaren Heiligen Geist Raum geben. Wenn es eben in unserem Leben nicht mehr um uns geht, sondern wirklich um ihn. Um den, der uns befreit hat, um den, der uns neu gemacht hat. Um den, der uns Neues geboren hat, ein ewiges Leben gegeben hat. Ich schließe mit einer Geschichte, die meine Botschaft für heute Morgen zusammenfassen soll. Es ist einmal ein armer schottischer, also die Geschichte ist erfunden, frei erfunden. Es ist einmal ein armer schottischer Bub, der hat unbedingt nach Amerika auswandern. Hat aber total kein Geld gehabt, ist ganz ein armer. Dann hat er gehört, dass der König von Amerika all sein Reichtum verkauft hat und jedem, der nach Amerika auswandern will, ein Ticket schenkt. Er hat eine andere Politik gefahren als der Trump heute. Auf jeden Fall hat dann der Bauer sich auch so ein Ticket besorgt und ist eingeschifft. Nach ein paar Tagen auf dem Schiff hat man ihn ertappt, wie er in der Küche Lebensmittel gestohlen hat. Dann hat man ihn gefragt, wirst denn du nicht satt an dem Buffet, wo da serviert ist? Da hat der Bub geantwortet, ich habe ja nur ein Ticket bekommen, ich habe nicht fürs Essen gezahlt. Er hat nicht gewusst, dass das ein All-Inclusive-Ticket ist. Der Tag, wo universal alles verändert hat, ist der Tag, wo Jesus für uns ein Ticket gekauft hat. Da geht es ja viel mehr als einfach um einen Platz im Himmel. Es geht nicht nur, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel in uns kommt. Der Tag, wo mein Leben persönlich oder unser Leben persönlich verändert, ist der Tag, wo wir das Ticket nehmen und einschiffen. Und wie die persönliche Veränderung erleben wir dann, wenn wir schnallen, hey, das ist ein All-Inclusive-Ticket. Ich kann mich an dem Buffet beim Herrn satt essen. schließen mit einem anderen schönen Gebet von Paulus. Ich bitte Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Kolosser 1, 9 bis 14. Das nenne ich ein siegreiches Leben, oder? In jeder Situation standhaft und geduldig. Ihr habt gemerkt, heute geht alles ein bisschen anders. Wir nehmen uns jetzt nämlich Zeit für den Lobpreis. Wir feiern zuerst noch das Abendmahl. Jesus hat ja gesagt, wir sollen das Abendmahl feiern und uns in Erinnerung rufen, was er für uns gemacht hat. Wir haben heute Morgen gehört von dem, was er für uns gemacht hat. Ich möchte dich ermutigen, beim ersten Lied einfach, dass dir nochmal bewusst machen, was er für uns gemacht hat, was dich das persönlich bedeutet. Und dann nimm das Abendmahl als ein Siegesmahl, als ein Fest. Jesus, ich nehme dein gebrochenes Leib, ich nehme dein vergossene Blut und ich danke dir, dass du aus mir mehr als ein Überwinder machst. Ich danke dir für die Kraft, die in mir lebt, dass du mir deinen Geist gegeben hast, dass ich in jeder Situation standhaft und geduldig sein kann. Dass eine übermäßig grosse Kraft in uns wirksam ist. Nehmt das in dem Bewusstsein. Nehmt das wie Vitaminen oder so einen Powerdrink. Weil das ist es wirklich. Er hat uns freigesetzt. Es ist ganz wichtig, dass wir das wirklich in dem Bewusstsein nehmen, was Jesus für uns da hat. Wenn das dir nichts bedeutet, dann nimm es abendmal lieber nicht. Weil es hat eine echte Symbolik, die stark ist und es nützt nur etwas, oder nützt ja mal, es nützt nur etwas, wenn wir das wirklich in dem Sinn nehmen, wo Jesus das auch eingesetzt hat. Ich möchte jetzt noch beten und dann gehen wir eben ins Abendmahl über und der Gottesdienst wird dann wieder den Frieden abschliessen. Jesus, ich danke dir, dass du dir etwas kosten lassen hast, dass du dir alles kosten lassen hast. Dass wir dürfen mit dir Gemeinschaft haben. Dass wir deine Kinder dürfen sein. Dass ein anderer Geist in uns lebt. Ich danke dir, Jesus, dass du uns deinen wunderbaren Heiligen Geist gegeben hast, der uns zu mehr macht als überwinden. Der uns ein siegreiches Leben gibt. Herr, wir wollen uns immer wieder bei deinem Bankett satt essen. Herr, das abholen, was du für uns bereit hast. Herr, dort, wo uns Geduld fehlt, dort, wo uns Einsicht fehlt, dort, wo wir Angst haben, Jesus, da füllst du alle Mangel aus. Ich danke dir, dass du mit uns durch das Leben gehst, uns an der Hand nimmst, uns führst und leitest und wir dürfen anders leben. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Leben so reich machst. Herr, es ist einfach das Beste, dich zu kennen. Es ist das Beste, mit dir zu leben und immer wieder von dir empfangen, was wir persönlich nötig haben. Du bist ein wunderbarer Jesus, ein wunderbarer Heiland. Ich preise dich für den Sieg am Kreuz. Herr, dass dein Sieg mein Sieg ist, dass dein Sieg unser Sieg ist. Danke, Jesus, du herrlicher Heiland. Preise und ehre dich dir. Amen.